Lead UX, the User Experience Leadership Circle, hosted by Dr. Thomas Führinger-Kuhnt. Mein heutiger Gast hat BWL studiert, in quantitativer Marktforschung promoviert und krabbelt gerne in die Köpfe anderer Menschen. Das macht er als Lead User Researcher bei der Lotto24 AG, wo er seit 2015 tätig ist. Wir unterhalten uns darüber, warum ein Growth Mindset und auch eine Fehlerkultur sowohl in der User Research als auch als Führungskraft wichtig sind, welche Analogien es zwischen einer Wanderung und der Etablierung von User Research im Unternehmen gibt und wie wichtig Sponsoren, Wegbegleiter und Mentoren auf dieser Reise sind. Wir unterhalten uns auch über die Bedeutung von Storytelling im Stakeholder-Management und natürlich auch über Mitarbeiterführung und welche unterschiedlichen Anforderungen einzelne Mitarbeiter mitbringen und wie man diese optimal als Führungskraft erfüllen kann. Somit wünsche ich viel Spaß beim Zuhören.
Hallo und herzlich willkommen zu Lead UX, the User Experience Leadership Circle, eurem Kompass für die Navigation durch die sich ständig verändernde Landschaft des UX Leadership und der UX Maturity in Unternehmen. Mein heutiger Gast ist Dr. Michael Langmark. Er ist Lead Researcher bei der Lotto24 AG und ich freue mich besonders, dass ich heute einen Researcher zu Gast habe wieder mal. Danke, Michael, dass du heute zu Gast in meinem Podcast bist.
Ja, vielen Dank, Thomas, für die Einladung. Ich freue mich auch, hier zu sein.
Ja, magst du dich und deine Rolle im Unternehmen kurz vorstellen?
Ja, super gerne. Ja, Lead Researcher. Ich weiß nicht, wer sich von deinen Hörern was darunter vorstellen kann. Das bin ich bei der Lotto24 AG. Die gehört zur Zielgruppe und stellt mit Lotto24 und Tipp24 Online-Lotto-Anbieter. Klingt ziemlich trocken. Das macht aber eigentlich meine Rolle umso spannender, weil als Researcher da in die Köpfe der Kunden reinzukrabbeln, sich mit den Nutzern zu beschäftigen und der ganz spannenden Frage nachzugehen, warum eigentlich Leute sowas verdammt Langweiliges wie Lotto spielen. Weil ich habe ziemlich schnell herausgefunden, dass das gar nicht so langweilig ist, dass da ganz viel Psychologie hintersteckt und ganz viel spannende Insights, warum Leute halt so einem völlig irrationalen Produkt wie Lotto nachgehen. Das tue ich nicht alleine. Mein Titel verrät es auch so ein bisschen. Lead natürlich steckt auch ein ganz tolles Team hinter. Und ich bin schon seit 2015 bei Seal tätig und bin mittlerweile in einem Team mit drei tollen Mitarbeitern. Ich habe vorher klassisch BWL studiert in Kiel und habe dann eigentlich so ein bisschen meine Liebe für Marketing und dann auch für quantitatives Marketing entdeckt und habe dem Ganzen nochmal die Krone draufgesetzt mit einer Promotion im quantitativen Marketing. Da kommt der Doktor her und habe mich da auch ganz viel mit beschäftigt, Sachen über Leute herauszufinden, wie Leute ticken, warum sie etwas kaufen, warum sie etwas nicht kaufen, hatte da eine ganz spannende Zeit und bin dann aber nach den 4 Jahren 2015 auch gerne in die Praxis gewechselt und bin dann auch bei Seal, damals noch bei Tipp24, im Research eingestiegen und habe dann das ganze Research-Thema, das ganze Research-Team aufgebaut, war lange Zeit auch so ein bisschen so eine One-Man-Show bei Seal, bei Tipp24 im Bereich Research und jetzt seit einigen Jahren mit toller Verstärkung und freue mich, dieses Team von super talentierten und total liebenswürdigen User-Researcherinnen zu leiten und in die Zukunft zu bringen.
Seid ihr dann eigentlich mehr so in der Marktforschung aufgehängt oder wie ist das oder in der UX-Design-Abteilung, wie ist das da bei euch im Unternehmen so verankert?
Nein und nein. Also wir sind nicht direkt im UX drin, aber ganz stark mit dem UX-Team verwogen. Ich bin Teil der Produktorganisation. Also zusammen mit dem UX-Team und dem Produktmanagement haben wir eigentlich so ein Dreiergespann, so eine Dreierspitze und hängen unter dem VP Product mit dem schönen Namen PERF, Product UX and User Research Function.
Cool. Ja, sehr schönes Akronym. Bisschen hast du schon erzählt, was du so an deiner Arbeit auch schätzt, aber vielleicht kannst du da auch noch mal ein bisschen ausholen, was so deine Motivationsfaktoren sind, jetzt im UX-Research-Bereich oder User-Research-Bereich zu arbeiten. Also kurz gesagt, wofür stehst du morgens auf?
Ja, also erstmal stehe ich unheimlich gerne morgens auf, weil ich den Tag mit einer total tollen Frau und drei wunderbaren Kindern beginnen darf. Das ist natürlich so ein bisschen so der Hauptgrund, weswegen ich morgen auch aufstehe. Aber ganz dicht gefolgt von einer unheimlichen Liebe zu dem, was ich mache. Und das setzt sich vor allen Dingen durch so ein ganz gesundes Maß an Neugier, an so eine Curiosity zusammen. Also Neugier natürlich ganz stark auch an den Nutzern, an den Leuten, denen ich so ein bisschen im Kopf krabbeln darf, herauszufinden, was die bewegt, warum die etwas spielen, warum die etwas nachfragen. Aber auch eine ganz, ganz große Neugier auf Menschen, auf mein Team, die Leute kennenzulernen, zu gucken, wie es denen geht, auf die Kollegen. Wir arbeiten ganz viel cross-functional zusammen. Habe eine ungeheure Neugier darauf, mich mit Menschen auseinanderzusetzen und die Menschen kennenzulernen. Und auch als drittes so eine Neugier auf Entwicklung, auf das, was quasi noch vor uns liegt, wo wir uns ja hinentwickeln können, wo quasi mein Team sich hinentwickeln kann, fachlich, in der Art und Weise der Zusammenarbeit, wie aber auch quasi das, was wir, also unser Deliverable, also die Insights, die Erkenntnisse, wie wir da uns weiterentwickeln können, wie wir da noch die weiteren Stufen nach oben gehen können, was die Qualität von User Research angeht. Und natürlich auch ganz stark eine Neugier auf meine eigene Entwicklung. Und gerade auch als Leader, sich da immer weiter zu entwickeln, immer zu gucken, wie kann ich da noch besser werden, wie kann ich da mein Team noch besser unterstützen. Das ist so eine ganz, ganz starke Neugier. Und das ist auch wirklich so der Grund, warum ich meinen Job so liebe. Das ist wirklich so eine Natural Curiosity, die mich unheimlich vorantreibt.
Also auf das ganze Thema Leadership und Teamentwicklung und so weiter, da kommen wir gern später nochmal zu sprechen. Was mich jetzt so interessieren würde, gerade also wenn wir jetzt kundenzentrierte in Produktentwicklung anschauen, wie wichtig ist das wirklich für den Unternehmenserfolg? Also es gibt ja dieses berühmte Henry Ford Zitat, ne, wenn ich die Leute gefragt hätte, was sie haben wollen, hätten sie gesagt, schnellere Pferde, aber was sie eigentlich gebraucht haben, waren Autos letzten Endes, wie man heutzutage weiß. Also wie kannst du nochmal vielleicht ein bisschen erzählen, wieso aus deiner Sicht so User Research und kundenzentrierte Produktentwicklung für den Produkterfolg so wichtig ist?
Ja, also meiner Meinung nach ist das total wichtig. Und das lässt sich eigentlich immer ganz schön auch an so einem Framework zeigen, was wir im Unternehmen auch ganz stark leben, was wir auch damit entwickelt haben. Das kennst du sicher, das Job-to-be-done-Framework, was Clayton Christensen damals so ein bisschen entwickelt hat. Und da kann sich auch Ford nicht so richtig vorschützen, weil natürlich kann man sagen, ja, die Leute hätten ganz gerne schnellere Pferde gehabt, aber im Prinzip gab es ja einen Job, den die Leute auch hatten. Also die wollten halt von A nach B kommen und das schnell und sicher und bequem. Und das Pferd ist ja eigentlich nur eine Solution und das Auto ist eine andere Solution. Und ich glaube, dass Ford letztendlich da ganz, ganz stark kundenzentriert war. Und kundenzentriert heißt ja nicht nur, ich frage den Nutzer, den Kunden, was er haben möchte und er sagt mir das und das entwickle ich dann, sondern zu verstehen, was er braucht. Und das Framework, das zeigt mir immer ganz toll, dass wenn man richtig tief da eintaucht und den Job so richtig versteht, dass man dann Lösungen entwickeln kann, die ganz zentriert um das Kundenbedürfnis sind und dadurch halt auch sehr erfolgsversprechend sind. Ich glaube, es gibt sicherlich so ein paar Unternehmen, die auch ohne Kundenzentrierung da vielleicht ein Stück weiter gekommen sind. Ich glaube, ne, so Apple, die hatten eine ganz starke Vision, ganz starke Innovation. Aber im Prinzip ist wirklich den Job des Kunden zu verstehen, was er wirklich möchte. Und auch so die klassischen Beispiele, die man immer kennt bei diesem Framework, mit dem Rasenmäher kann man sagen, ja, warum baut man Rasenmäher? Die Leute wollen kein Rasenmäher kaufen. Vielleicht wollen die Leute auch kein kurzes Gras haben, sondern vielleicht wollen die Leute halt eine schöne Wiese haben, die immer grün ist und immer schön kurz. So, und auf einmal ist es nicht mehr der Rasenmäher, sondern halt vielleicht auch eine bestimmte Rasensaat. Und ich glaube, wenn man das verstanden hat, ist es für mich eine ganz, ganz starke Kundenzentrierung, ohne dass man immer voraussetzen muss, dass der Kunde das dir genau sagen kann. Na, aber wenn man da tief gräbt, dann kommt man eigentlich genau an die Wurzel der Kundenzentrierung. Und das zu verstehen, ist für mich wirklich entscheidend, auch für den Unternehmenserfolg.
Das heißt, also das hört sich für mich so an, dass ihr auch schon relativ früh im Prozess einsteigt. Oder habt ihr, also oder ist es tatsächlich so, steigt ihr sehr früh im Produktentwicklungsprozess ein oder eher auch spät wieder mit so einer summativen Evaluation dann von dem Produkt? Oder also gibt es da so eine typische Vorgehensweise bei euch?
Ja, also eine typische Vorgehensweise gibt es nicht. Es ist auch nicht so, dass wir da jetzt irgendwie das Kochrezept haben, um da prototypisch voranzugehen. Im User Research sind wir schon auch ganz stark mit dem UX-Team zusammen. Also da ist zum Beispiel dieses Stichwort Job to be done, so auch so eine Geschichte, die wir mit dem UX-Team halt auch entwickelt haben, um halt auch den Produktteams ein Tool an die Hand zu geben und sagen, optimier mal nicht dein Feature oder bau nicht das Feature, was du technisch gerne bauen möchtest und was du kannst, sondern überleg doch mal, also setz doch mal beim Job an. Das heißt, da gehen wir schon rein. Also wir sind auch sehr früh auch in der Produktentwicklung mit dabei, ganz erste Tests zum Product Market Fit. Was sind so die Komponenten, die Treiber eines Produktnutzens? Was kann klappen, was kann nicht klappen? Sind aber auch ganz klassisch mit nachher in der Produktentwicklung, gerade im Usability-Bereich mit unterwegs. Haben da jetzt aber kein Standardvorgehen, sondern wir sind eigentlich immer offen für die Research-Frage und gucken, dass wir da dann bestmöglich die diversen Teams, also zum Beispiel auch die Produktteams, flankieren mit User Research.
Was kennzeichnet dich denn für dich jetzt einen guten UX-Researcher? Also welche Kompetenzen muss jemand mitbringen, der jetzt im UX-Research-Bereich unterwegs sein muss, aus deiner Sicht?
Ja, also ich finde es ganz wichtig, dass man diese Neugier hat. Ne? Also das kann man keinem auferzwingen. Das ist ja auch nichts, also man kann sicherlich ein Stück weit lernen, es ist aber sicherlich eine Eigenschaft, die einem da besonders hilft, dass man halt auch gerne nachfragt und Sachen verstehen möchte. Das ist ganz wichtig. Auch jetzt, und das ist egal, ob jetzt im Bereich Leadership oder auch im User Research, ich finde auch so ein Growth Mindset irgendwie ganz wichtig, dass man nicht sagt, irgendwie es gibt ein natürliches Limit und da arbeite ich und ich bin gut oder ich bin nicht gut in dem, was ich mache, sondern dass man da halt auch immer wieder Sachen probiert. Auch einfach eine ganz, ganz wichtig ist auch so diese viel zitierte Fehlerkultur, ne, dass man auch einfach Sachen ausprobiert und vielleicht auch einmal voll daneben liegt und sagt, das war jetzt nichts, aber daraus habe ich gelernt und mach weiter. Also dass man halt immer so ein bisschen irgendwie Sachen ausprobiert, sich entwickeln möchte. Also dieses Growth Mindset ist auch was ganz wichtig ist. Natürlich ganz, ganz wichtig wird jeder von deinen Hörern unterschreiben, der im Bereich User Research unterwegs ist. Es ist schon die Empathie, ne? Also sich gerne mit Leuten beschäftigen, sich da rein denken können, sich auch so ein bisschen so diesen Perspektivwechsel vollziehen zu können, um zu gucken halt, was denkt er gerade, was fühlt er gerade. Unser Job ist hoch, wir müssen ganz viel interpretieren, was sagt der User gerade oder auch was sagt er nicht, wie ist seine Gestik, seine Mimik, und dazu braucht man halt diese starke Empathie, um das leisten zu können. Das ist natürlich auch ganz wichtig. Und ansonsten, klar, also das analytische Denken gehört auch dazu, dass man auch einfach da gut durch die verschiedene Evidenz durchgehen kann, durch die Daten. Stakeholder-Management ist ganz wichtig. Bei uns im User Research sind wir halt cross-funktional. Also wir sind zwar ganz tief verankert, auch mit dem UX-Team, auch mit dem Produktteam, aber auch mit den Marketing-Teams, auch mit dem Management, mit den Finance-Teams. Also wir sind wirklich in allen Teams, irgendwie sind wir da mit drin. Und das erfordert natürlich auch immer, den Stakeholder zu sehen in seinen Bedürfnissen. Wo hole ich ihn ab? Auch wenn man dann die Insights ins Unternehmen trägt. Welche Geschichte erzähle ich da jetzt? Wer ist jetzt meine Audience? Wie muss ich die Geschichte verpacken? Was kann ich denen zumuten an Methodik? Was vielleicht auch lieber nicht? Also das ganze Bereich Stakeholder-Management und Kommunikation ist dann natürlich auch ganz wichtig.
Du kennst ja bestimmt dann auch so Diskussionen um Stichprobengrößen und so weiter. Also, ne? Wie gehst du so damit um, wenn jetzt, dir jemand sagt, ja, warum habt ihr da nur 10, 15 Leute untersucht? Oder vielleicht untersucht er ja auch mehr, weiß ich nicht genau. Hast du da so ein paar Tipps für die Zuhörer, was da gute Argumente sind?
Also es gibt ja immer schön das schöne Paradigma, dass man sagt, so mit 6 bis 8 ja. Probanden kriegt man so 80% der Issues offengelegt. Das gilt natürlich für so klassische Usability-Tests, ne? Aber das zeigt trotzdem und halt auch sehr, sehr gut diskutiert in der Literatur, da kriegt man wunderbar Quellen zu, wo man einfach sagen kann, man braucht gar nicht die Masse. So, das ist natürlich erstmal der eine Punkt. Und dann ist es, was uns immer ganz wichtig ist, dass halt auch die Stakeholder mit drin sind. Also die gucken bei den Tests zu, die sehen die Nutzer, die sehen, wenn da jemand einfach steht und sagt, ich verstehe es nicht oder ich komme damit gar nicht zurecht, weil die sagen es ja nicht nur, sondern die liefern ja auch Argumente und auch sehr nachvollziehbare Argumente, auch für die, die zugucken, dass man sagen, boah, Mensch, ich sehe den Kunden. Also gerade auch so diese Empathieübung mit ins Unternehmen reintragen, ist es auch mal ganz wichtig. Und es ist, da wo ja uns eigentlich sowohl qualitativen als auch quantitativen Methoden im User Research bedienen, ist es auch nie, dass wir, oder sagen wir so, es ist eher selten, dass wir da Schluss machen. Ne? Also wenn wir sagen, wir entdecken, wir haben Indikationen aus dem qualitativen Test mit wenigen Leuten, aber ganz starke Indikationen, verproben wir die ganz oft dann nochmal quantitativ, dass wir dann nochmal eine größere Survey rausbringen und das Gehörte und das Gesehene einfach nochmal ein bisschen größerzahlig vertesten. Wir begleiten auch AB-Tests teilweise bei uns im Unternehmen qualitativ, dass wir nochmal nach dem Warum fragen. Ne? Also kein AB-Test kann dir wirklich sagen, warum etwas so ist. Die sagen dir, Variante A funktioniert signifikant besser als Variante B. Aber warum ist das so? Da kommen wir halt auch nochmal ins Spiel. Das heißt, so dieses Verknüpfen, diesen Brückenschlag zwischen qualitativ und quantitativ hilft natürlich auch da total, die Stakeholder mit ins Boot zu holen und so ein bisschen davon runterzubringen, dass sie sagen, Mensch, das haben jetzt 4 oder 6 Leute gesagt und das soll jetzt so sein, das glaube ich nicht.
Ich finde auch, also auch Entwickler teilhaben zu lassen mal an einem Test, das kann auch wirklich sehr erleuchtend sein, wenn irgendwie ein Feature entwickelt wurde und für denjenigen, der sich das ausgedacht hat, das ist völlig logisch, aber dann zu sehen, dass es halt Menschen gibt, die dann, was weiß ich, andere mentale Modelle haben und dann wirklich mit einem bestimmten Feature Schwierigkeiten haben, das zu sehen für denjenigen, der es entwickelt hat, das kann auch total viel bringen und da reichen vielleicht schon 1-2 Leute. Ne? So, da, ich finde auch, ja. Man braucht nicht immer sehr große Stichproben und gerade was jetzt auch, also quantitative Methoden angeht, finde ich persönlich, kann man auch mal ein bisschen 5 Grad sein lassen. Also, ne, wenn dann irgendwie, keine Ahnung, irgendein bestimmter Test halt nicht signifikant ist, aber trotzdem irgendwie so eine praktische Relevanz vielleicht aus dem Ergebnis entsteht, dann ist es auch sehr wichtig, auch wenn man jetzt streng genommen Hypothesen getestet hat, die vielleicht dann keine Unterschiede zeigen mit irgendeinem bestimmten Signifikanztest oder sowas, dann kann es trotzdem eine praktische Relevanz haben, wenn man halt sich ein paar Leute angeguckt hat. Wenn man dann 1000 durchschickt, wäre es wahrscheinlich signifikant geworden, der Unterschied. Ja. Aber ja, das ist auch manchmal ein bisschen schwierig zu vermitteln. Ja.
Bin ich aber völlig bei dir. Es ist letztendlich auch gerade so, wenn man den Leuten spricht, es ist ja nicht so, dass man da nur eine Aussage bekommt, sondern da sitzt ein Mensch, der dir sehr klar macht in dem, was er sagt, in dem er sich verhält, warum er gerade so antwortet. Und das ist so schlüssig und so einleuchtend, dass man das ja auch nicht einfach sagt, das ist nicht signifikant, deswegen beachten wir das nicht. Da steckt oft so viel drin. Natürlich gucken wir halt immer so, wie viel Sicherheit oder also braucht eigentlich der Stakeholder für seine Entscheidung, also um zu gucken halt, welche Methoden nehmen wir da. Also wie gesagt, unterscheidet da immer zwischen Confidence, also ne, wir geben eine Confidence, aber wir geben keine Certainty. Ne? Also deswegen war Sicherheit, ich glaube, das ist eben das falsche Wort. Aber gerade so bei der Confidence gucken wir, was ist da für eine Entscheidung, die getroffen werden muss. Und bei ganz vielen Sachen ist es so, dass wir auch einfach sagen, wir verbleiben in dem Qualitativen mit einer kleinen Strichprobe, kriegen da super Insights raus, damit das Stakeholder halt weitermachen kann und weiterentscheiden und weitergehen kann. Natürlich, wenn es große Entscheidungen sind, wo sehr viel dranhängt, dann bedient man sich eben halt noch anderen Methoden aus dem User Research.
Jetzt kostet das Ganze ja auch Zeit und Geld. Also das sind Ressourcen nötig. Du hast gesagt, du warst am Anfang eine One-Man-Show, aber dein Team wächst auch. Aber es braucht ja irgendwie jemand, der sagt, okay, das bringt uns jetzt auch einen Mehrwert. Also es verbrennt nicht nur Geld, sondern das Unternehmen hat auch was davon. Also wie hast du das so geschafft, UX oder User Research im Unternehmen mehr zu etablieren und das Team hier aufzubauen? Was sind so da seine Tipps und Insights oder wie ist das einfach bei euch gelaufen damals bis heute?
Ja, also das ist durchaus keine leichte Sache, beziehungsweise keine Sache, die von heute auf morgen passiert. Wahrscheinlich ganz viele, die gerade zuhören, kennen das auch. Die bewegen sich wahrscheinlich in verschiedenen Reifegraden von so einem User Research im Unternehmen. Es fängt auch an, also kennen so die klassischen Reifemodelle und auch das haben wir so ein bisschen adaptiert für uns von nicht existent. Ne? Da passiert einfach nichts wirklich hin bis, das ist die treibende Kraft, ne? Oder irgendwie so, dass man irgendwie Insights oder Data informed ist bis hin zu Data-led. Und das passiert nicht von heute auf morgen. Und da gehört, glaube ich, ganz viel zu. Und so ein bisschen meine Analogie, die ich da immer so ganz gerne nehme, ist, das ist halt eine Reise. Das ist eine Wanderung, die man macht. Und wie auch auf einer Wanderung braucht man auch hier so verschiedene Komponenten, die da ganz wichtig sind. Ne? Und irgendwie das ganz, ganz elementar wichtig sind einfach so die Wegbegleiter. Ne? Mit wem gehst du auf so eine Wanderung? Mit wem bewegst du dich da? Vielleicht hast du welche schon, die direkt mit dir starten, mit denen du dich schon verabredest. Das können es übertragen halt auch wirklich welche aus dem UX-Designer sein, die sagen, Mensch, irgendwie, wir wollen mehr im User Research machen, wir wollen mehr verstehen. Produktmanager natürlich ganz stark. Es gibt heutzutage glücklicherweise auch viele im Unternehmen, die einfach schon auch die Bedeutung wissen und sagen, komm, lass uns gemeinsam auf diese Reise gehen, um halt unser Unternehmen auch dahin zu bringen, dass das halt auch viel mehr, sagt es gerade, auch Ressourcen bekommt und Geld und Zeit und Leute. Deswegen, also Wegbegleiter, Verbündete mit dem gleichen Ziel, aber auch so Sponsoren. Ne? Da ist auch schon gerade das Senior Management ist da echt wichtig. Also wenn du da schon von vornherein Sponsoren hast und das Glück hatten wir von Anfang an, dass wir da halt da nicht große Kämpfe schlagen mussten, sondern da hatten wir unsere Sponsoren, das macht es auch sehr leicht. Und auch so ein bisschen als Tipp, guckt da hin. Ne? Also sucht euch eure Wegbegleiter, sucht euch eure Verbündete. Geht diese Reise nicht alleine, weil das ist wirklich schwer. Dann bei einer Wanderung braucht man gute Schuhe, braucht gute Kleidung, braucht eine Karte, Verpflegung. Das heißt, die Ausrüstung, das ist auch so ganz wichtig. Und auch hier, ne? Und da gibt's die Ausrüstung. Meistens holst du das aus dem Rucksack raus, was du gerade brauchst, was der Weg gerade dir abverlangt. Und da ist ein ganz wichtig, achtet darauf, dass ihr halt relevante und auch wirklich entscheidungsrelevante Antworten gebt. Ne? Also, dass ihr Erkenntnisse generiert und ins Unternehmen bringt, die auch relevant sind. Weil das nur dann ist natürlich auch irgendwie, ist auch das, was ihr macht, wird auch als relevant und wichtig empfunden. Und auch konzentriert euch da auch gerne auf das, auf die Research-Frage. Macht keine Grundlagenforschung, die irgendwie ein halbes Jahr dauert und wo Leute sagen, okay, ist ja nett, aber brauche ich nicht. Also konzentriert euch eigentlich das, was die Stakeholder brauchen, beantwortet die Fragen. Und auch so bei den Methoden. Da gibt's ganz viele Methoden im Bereich qualitativen User Research, quantitativen. Guckt euch die wirklich an, die euch die Forschungsfrage beantwortet. Fragt im Netzwerk nach, lest, fragt ChatGPT, man kriegt mittlerweile sehr gut und sehr schnell ein ganz gutes Gefühl dafür, welche Methoden gut sein könnten und dann probiert sie aus. Also habt nicht Angst vor Methoden, die vielleicht im Lehrbuch unheimlich komplex klingen. Die meisten sind es gar nicht. Also irgendwie fangt einfach an zu fragen. Und bei den Methoden ist immer ganz gut, dass ihr so ein bisschen so diesen, wir nennen es immer so Value for Effort. Ne? Also wie viel Wert stiftet die Methode und wie viel Aufwand ist es, die zu implementieren. Und es gibt Methoden und Forschungsfragen, da schießt ihr mit Kanonen auf Spatzen. Ne? Das müsst ihr nicht machen. Also wirklich guckt, dass ihr auch wirklich eine Methode nehmt, die vielleicht erstmal ein bisschen kleiner ist. Also fragt einfach mal irgendwie, weiß nicht, 5 Leute irgendwie auf der Straße, also der klassische Starbucks- oder Guerilla-Test. Fangt an. Nehmt nicht immer gleich die total komplizierte und teuerste Methode. Vergesst nicht, ihr seid auch Geschichtenerzähler. Ne? Ich finde immer unheimlich wichtig, das ganze Thema Storytelling. Gerade weil wir auch mit Daten arbeiten, das wird dann manchmal schnell so ein bisschen für einige ein bisschen langweilig oder trocken. Erzählt eine Geschichte, auch das, was wollt ihr, welche Frage wollt ihr beantworten, was ist eigentlich der Insight, den ihr bringen wollt und da erzählt die Geschichte. Also wir unterscheiden nochmal zwischen Insight und Evidence. Also Evidence sind die Daten, die sagen 5% irgendwie spielen gerne die und die Lotterie, aber was ist denn der Insight dahinter? So, was ist das, so what? Und da erzählt die Geschichte. Und was ich immer ganz wichtig finde, was immer hilft, ist so ein Service-Mindset. Also das hat mir auf meiner Reise, auf meinem Weg immer ganz stark geholfen, dass die Leute einfach sehr gerne mit uns zusammenarbeiten, weil die kommen zu uns mit einer Frage und wir sagen erstmal, coole Frage, lass mal überlegen, wie wir dir helfen können. Und nicht gleich irgendwie, nee, ist nicht mein Bereich, geht dahin, irgendwie geht es nicht, haben keine Ressourcen, haben keine Zeit. Also so ein Service-Mindset, ja, um die Leute da abzuholen. Dann ist natürlich auch ganz, also keiner braucht loslaufen, weder irgendwie um User Research voranzutreiben, noch jetzt irgendwie, um sich auf den Weg irgendwie auf eine Wanderung zu machen, wenn man kein Ziel hat. Also das ist auch immer so ganz wichtig, also Ziel und Route. Ja, und Ziel kann auch einfach so ein bisschen so, auch so die Stufen in so einem Reifegradmodell sein, ne? Dass ich sage, ich möchte jetzt von ganz klein erstmal auf die zweite Stufe, nicht gleich auf die fünfte, aber erstmal auf die nächste Stufe, das ist jetzt mein Ziel. Und auch so die Route, da hilft halt auch schon eine Strategie. Ne? Und Strategie muss jetzt nicht irgendwie immer seitenlanges Pamphlet sein, sondern einfach nur überlegen, das ist meine Vision, da möchte ich hin, wann kann ich was machen, wann kann ich was schaffen, um dahin zu kommen. Das hilft auch. Und dann natürlich gibt's halt Hindernisse, hast du eben schon gesagt, Thomas, die ganzen Zweifler, die ganzen, sagen so, boah, jetzt habt ihr ein paar Leute gefragt, das glaube ich jetzt nicht. Und das hatten wir halt auch, ne? Also wir hatten halt auch viel am Anfang, dass einfach wenig Akzeptanz da war. Da kommt halt oft schon so, ja, das klappt sowieso nicht, das haben wir schon mal getestet. Sagen sie, okay, lass uns das trotzdem nochmal probieren. Oder, das haben wir immer schon so gemacht. Also so diese typischen Antworten, die man dann bekommt. Und auch, was ich immer ganz schlimm finde und was ich auch immer unbedingt vermeiden möchte, ist halt so ein Schubladen-Research. Also das hatten wir am Anfang halt auch. Dann gab es halt so ein paar Kollegen, die haben halt gesagt, ah, ich habe jetzt gehört, irgendwie, ich soll jetzt hier irgendwie User-Research machen, dann mach doch mal so einen Test für mich. Aber die waren an den Ergebnissen gar nicht interessiert. Da hast du halt was gemacht für die Schublade. Da ging die Schublade auf, der Research ging rein und die Schublade ging zu. So, das ist natürlich auch ganz, auch ein großes Hindernis. Aber das kann man halt alles überwinden. Ne? Also mit der richtigen Ausrüstung, hatte ich ja gesagt, mit den richtigen Wegbegleitern und auch einfach dann bisschen Beharrlichkeit, man muss auch sagen, ein bisschen Zeit. Also irgendwie gibt dem Ganzen Zeit, das passiert, wie gesagt, nicht von heute auf morgen.
Das ist eine total gute Analogie mit der Wanderung. Ja, das muss ich mir merken. Und also im Prinzip alle Punkte, die du genannt hast, kann ich total mitgehen. Also speziell auch das Sponsoring durch Führungskräfte, die Entscheidungsgewalt haben. Also da, das ist ein ganz wichtiger Punkt, dass man überhaupt erstmal loslaufen kann. So.
Exakt,
das ist aus meiner Erfahrung, also wirklich auch sehr entscheidend. Aber die anderen Punkte, die du genannt hast, definitiv auch. Und vielleicht kann man noch sagen, irgendwie, wenn man dann am Ziel angekommen ist, kann man natürlich auch so ein paar Erfolge feiern. Das ist so bestimmt dann im Team auch wichtig, um dann auch die Mitarbeiter, motiviert zu halten. Und damit kommen wir dann eigentlich auch schon auf den nächsten Punkt, so Stichwort Leadership und Führungskraft sein. Du hast vorhin viel über Empathie gesprochen, also das teile ich auch, eine Empathie mit dem Nutzer, aber eben vielleicht auch Empathie mit den Kollegen, auch wichtig, oder Mitarbeitern. Das so, aus deiner Sicht sind UX-Researcher auch automatisch gute Führungskräfte, weil sie sich gut in ihre Mitarbeiter hineinversetzen können, oder was ist für dich halt als Führungskraft auch wichtig, wenn du jetzt praktisch ein Team aufbaust, um deine Mitarbeiter halt, ja, motiviert zu halten oder gut da abzuholen, wo sie herkommen.
Ja, also deine erste Frage, ob jetzt UXler automatisch gute Führungskräfte sind, würde ich direkt mit einem Nein beantworten. so leicht ist es leider nicht, aber ich gebe dir recht, diese Empathie ist natürlich wichtig, ne? Und das finde ich selber auch wichtig, und da hat vielleicht der UXler den anderen oder kann den anderen ein bisschen was voraus haben. Das ist halt auch ein Punkt, den ich halt auch total wichtig finde, wo ich halt auch sage, das zeichnet auch einen guten Leader aus, und gar nicht jetzt nur, wenn ich jetzt anschaue, wie meine Vorstellung ist, sondern halt auch, wenn ich bei uns im Unternehmen oder generell auch an gute Leader denke, dann ist das so eine emotionale Intelligenz, finde ich, eine ganz, ganz wichtige Eigenschaft. Auch das Verhalten der Teammitglieder zu sehen, also auch zu wissen, okay, da ist jetzt ein Verhalten, das kommt aus, es wird geprägt von, natürlich von den Skills der Leuten, aber auch von den Werten, von der Persönlichkeiten, das zu sehen, das zu reflektieren. Also diese emotionale Intelligenz, finde ich total wichtig. Ich finde nicht auch so, dass die Grundlage eigentlich von allem, und das merke ich auch bei mir im Team, was mir auch persönlich wichtig ist, aber auch wie ich mich selber als eine geführte Person sehe, ist das wirklich das Vertrauen. Also das Vertrauen, was im Team da ist, ist so unendlich wichtig, dass sich die einzelnen Mitarbeiter auch dir gegenüber auch öffnen, ne? Auch als Führungskraft. Es ist ganz wichtig, dass man halt auch wirklich die Leute sieht und vielleicht auch sieht, da ist irgendwas los, da kann ich vielleicht helfen oder ich muss das einfach wissen und kann einfach mal sagen, Mensch, irgendwie, das ist meine Kollegin, die war jetzt ein bisschen wortkarg und ich weiß aber vielleicht, was da los ist und kann das viel besser einschätzen. Und dafür ist halt Vertrauen total wichtig. Und es ist auch, aus der Kommunikationsforschung haben wir auch gelernt, dass so diese Chemie, die man miteinander hat, dass das wirklich sogar 70% einer erfolgreichen Kommunikation ausmacht. Ne? Und es nur 5% ist das, was ich dir sage, das macht nur 5% des Erfolgs aus. Und 70% sind wirklich so, dass irgendwie so diese Chemie stimmt. So. Und damit kann ich als derjenige, der halt die Information gibt, damit kann ich halt spielen. Die kann ich halt aufbauen. Ne? Da gibt's halt Mittel und Wege. Was ich auch ganz wichtig finde, und das ist eigentlich keine Kompetenz, ich hoffe, du siehst es mir nach, ist aber, was ich vorhin schon gesagt habe, so dieses Growth Mindset. Ne? Also das ist keine Kompetenz, aber da geht ganz viele Kompetenzen, hängen damit zusammen. Ne? So diese so eine ständige Lern- und Entwicklungsbereitschaft oder so ein Fokusbereitschaft, klingt so passiv, aber wirklich so eine Orientierung, eine Resilienz gegen was gegenüber, aber auch so motivieren können, das hängt damit ganz viel zusammen und das finde ich auch ganz wichtig und auch so diese Fehlerkultur leben. Und ich kenne so viele Leute, die mir erzählen, ja, Fehlerkultur bei uns im Unternehmen, und dann fragst du mal nach und dann, eigentlich dürfen Leute doch keine Fehler machen. Und auch als Führungskraft zu sagen, ermutige doch deine Leute, Fehler zu machen. Und wenn sie es tun, dann sag, cool, du hast gerade was gelernt, du hast es ausprobiert, finde ich toll, dass du es gemacht hast. Und dann einfach aufstehen, Krönchen richten, weitermachen, ne? Und gar nicht jetzt auf diesen Fehler rumreiten. Dann ist natürlich auch als Führungskraft ist auch wichtig, dass man strategisch denkt. Also man dieses strategische Denken, das brauchst du. Du führst dein Team auf etwas zu. Du alignst dein Team auch mit dem Unternehmen, mit der Strategie, mit der Vision des Unternehmens. Du guckst, dass dein Team in die richtige Richtung marschiert. Da musst du halt auch dieses strategische Denken auch kultivieren. Und musst natürlich auch genauso flexibel sein, dich dann auf neue Situationen anzupassen. Das gehört auch dazu. Und dann gibt es natürlich ganz viel, ich sag mal, diese klassischen Führungskompetenzen, die natürlich auch alle wichtig sind. Ne? Und irgendwie da finde ich ganz toll dieses Modell des situativen Führens, dass du halt sagst, es gibt diese vier Phasen von Do, dann Teach, Coach und Delegate. Und dass du halt damit auch ganz bewusst auch spielst und dein Teammitglied siehst und sagst, gut, okay, da bin ich jetzt im Teach-Bereich, ich bin jetzt eher der Mentor, ich mache jetzt Experience-Sharing oder halt, ich habe da halt einen sehr Erfahrenen, den ich eigentlich nur coache. So, und wo ich eigentlich sage, der ist, ne, also wenn man im Coaching-Bereich ist, dann sollte eigentlich der Mitarbeiter viel besser sein. Also ich möchte Leute haben, die viel besser sind als ich. Und da ist dann halt ein klares Coaching oder auch ein Delegieren. Und ansonsten, klar, Kommunikationsmanagement, Konfliktmanagement, das sind alles Sachen, Entscheidungsfreude, Stakeholder-Management. Ich glaube, das sind so die No-Brainer, ne? Klar muss man die haben als Führungskraft oder auch da an sich arbeiten und kultivieren, um halt auch eine gute Führungskraft zu sein. Ja, und das sind auch alles keine Sachen, ich selber habe auch noch nicht jahrelange Erfahrung in der Führung, dass man sich da auch gut im Netzwerk kurz schließt, sich mit Kollegen austauscht, die vielleicht in einer ähnlichen Level stehen im Leadership, ich habe einen sehr guten Mentor, der mich da begleitet, von dem ich ganz viel lerne. Also holt euch das rein. Es ist kein guter Leader fällt vom Himmel. Ich glaube, der gute Leader, der guckt halt ständig, wie er noch besser sein kann. Insofern, gerade wenn ihr junge Leader seid, fangt da an und holt euch einfach auch euren Support, den ihr da bekommt. Ne? Also alleine schafft ihr es nämlich eher nicht.
Ja, also ja, das Modell gefällt mir gut. Wie war das? Do, Teach, Coach, Delegate?
Cool. Richtig, ja. Genau.
Genau. Und ich habe so die Erfahrung gemacht, also es gibt in dem Team eigentlich alles gleichzeitig. Also es gibt so verschiedene Mitarbeiter, ne? Manche, die fragen halt indirekt sehr stark nach dem Teach-Anteil, und andere wollen eigentlich nur eine Aufgabe ausführen, ohne dass man, also die arbeiten am besten, wenn man sie komplett in Ruhe lässt. Und genau. Das hat noch nicht mal unbedingt was mit dem, also das ist auch so eine Persönlichkeitseigenschaft so der Mitarbeiter, finde ich. Und das fand ich immer sehr spannend. dann halt, also man kann jetzt nicht sagen, so jemand, der neu anfängt, der muss noch ganz viel an die Hand genommen werden. Das kann auch jemand sein, der am besten arbeitet, wenn man ihn komplett in Ruhe lässt. Während vielleicht wiederum erfahrenere Leute auch sehr stark in den Austausch gehen wollen und einen Sparringspartner suchen. Das finde ich halt an der Rolle so spannend, ne, dass man immer mit individuellen Personen zu tun hat.
Ja. Genau, und da, was du auch schon sagtest, ich glaube, wirklich die Person sehen und auch sehen, wie kann ich die motivieren, was braucht die Person gerade von mir, also welche Rolle braucht sie da gerade, hast du völlig recht. Ich glaube, wenn man das sieht, ist es eigentlich, hat es auch nicht viel damit zu tun, wo die Person gerade steht. Ich meine, was man halt guckt, man muss halt immer gucken, dass man halt richtig von vorne nach hinten läuft, beziehungsweise jetzt nicht sagt irgendwie, ich delegiere dir und dann irgendwie einen Tag später sage ich, das war jetzt nicht gut, ich mache mal selber. Also da gibt es ja schon Regeln, aber sonst kann man auch damit ja sehr gut spielen, wie du schon richtig sagst, abhängig davon, welche Person auch da ist.
Mhm, ja. So, jetzt haben wir ja so die Situation, dass irgendwie Talente am Markt rar sind und Unternehmen auch immer so, also sich vielleicht hier und da Schwierigkeiten haben, Stellen zu besetzen. Was macht ihr so oder was wäre aus deiner Sicht wichtig für Unternehmen, die halt Talente anziehen wollen? Was ist aus deiner Sicht da wichtig, um wirklich die Leute auch anzuziehen, die man haben möchte?
Ja, also ich glaube so, bisschen so die allererste Phase, da kenne ich mich zu wenig aus. Wir haben zwar auch jetzt Stellen ausgeschrieben und auch schon selber besetzt, aber so dieses Ganze irgendwie, was muss ich reinschreiben in so eine Stellenbewertung, damit ich schon mal die richtigen Leute kriege, das ist für mich ein bisschen schwer noch zu greifen. Was ich halt merke, ist halt so dieser Erstkontakt, ne, mit den Leuten zu sprechen und auch da ganz viel über die Werte auch zu sprechen, auch wie man selber das Team versteht, die Werte des Teams, die Werte des Unternehmens. Ich meine, ich glaube, wir sind schon lange aus der Zeit raus, wenn wir jemals drin waren, dass man halt so als Bewerber so ein Bittsteller ist, ne? Dass man sagt, so, jetzt komme ich zum Unternehmen und liebes Unternehmen, gib mir bitte den Job. Da sind wir lange raus und gerade in diesem Bereich, wo auch wirklich die guten Leute auch wirklich auch schwer zu finden sind. Ich meine, wir bewerben uns eigentlich bei den Leuten. Also ich als Führungskraft, wir als Unternehmen bewerben uns da. Und auch da so diese, über die Werte zu sprechen, da sehr klar zu sein, was man möchte, sehr klar zu sein, was man auch nicht möchte. Und auch da halt auch irgendwie genau das rüberzubringen, was einem auch wichtig ist. Ne? Dieses Vertrauen, die Wertschätzung. Für viele Leute sind Entwicklungsperspektiven, dass man da auch klar drüber spricht, wenn es dann welche gibt, sowohl vertikal als auch horizontal, aber halt auch wirklich so diese gemeinsamen Werte. Irgendwie, da kann man auch drauf achten beim Hiring, dass man halt auch da Leute auch entsprechend interviewt, um rauszufinden, passt das so mit den Values? Weil das sind Sachen, wenn es da nicht funktioniert, dann ist da wirklich so das Ende vorprogrammiert. Also ich finde, alles, was im Bereich so Skills ist, Kompetenzen, man kann die Leute alle entwickeln, aber wenn es mit den Werten entweder jetzt im Team oder mit dem Unternehmen nicht hinhaut, dann ist das keine, ist das, dann dauert das, ne? Also dann ist das keine Nachhaltigkeit. Und das natürlich auch für die Bewerber, ne? Also auch wenn ihr das sehen, dass das da nicht hinhaut. Deswegen seid auch offen, welche Werte ihr auch im Unternehmen oder im Team lebt. Also das ist ganz, ganz klar. Und ansonsten, klar, natürlich gibt's halt die ganzen Benefits, ne, die irgendwie auch wichtig sind. Die sind für mich aber so ein bisschen sekundär, weil natürlich zahlt man ein faires Gehalt irgendwo, ne? Also keiner wird sich hinstellen und sagen, wir zahlen irgendwie 40% unter Marktwert, komm doch bitte zu uns. Also natürlich benchmarkt man das Ganze und liegt da irgendwie auf einem ganz guten Schnitt und legt auch noch was obendrauf. Klar kann man auch, bei uns haben wir auch super viele Events, die total Spaß machen. Das ist auch alles wichtig. Aber wie gesagt, letztendlich, das hält die Leute natürlich jetzt auch nicht. Also wenn die sich nicht wohlfühlen, wenn die halt einen Clash sehen zwischen den eigenen Werten und die Werte des Unternehmens oder des Teams, die Art und Weise, wie man arbeitet, die Art und Weise, wie man etwas wertschätzt und anerkennt, wenn das nicht hinhaut, ist es, glaube ich, halt für beide Seiten schwierig.
Ja, und ich finde es ultra wichtig, dass man auch relativ früh rausbekommt, wenn das nicht passt. Weil also es gibt eigentlich nichts Schlimmeres, als wenn du jemand an Bord holst und der nach ein paar Monaten wieder geht. Also für beide Seiten halt sehr problematisch. Da hatten wir jetzt beim UX, ich war beim UX-Festival neulich. Mhm. Da war auch eine interessante Diskussion genau zu dem Thema, wie kann man es verhindern, dass Leute in der Probezeit wieder gehen. Also eigentlich, das ist für das Unternehmen ja auch richtig schlecht, ne? Dann fängst du quasi den ganzen Prozess wieder von vorne an. Und also die Werte, die du angesprochen hast, die spielen bestimmt eine große Rolle und halt auch sowas wie Unternehmenskultur. Also ob ich jetzt in einem großen Konzern bin oder in einem Startup, ist einfach ein Unterschied. Und wenn da offen kommuniziert wird, okay, bei uns läuft es so und so, und das ist dann vielleicht auch ein Stück wertfrei. Wenn das nicht passt, passt es nicht. Und umso früher man das rausfindet, desto besser. Also da, also sehr offen zu kommunizieren, finde ich über solche Sachen auch sehr, also zielführend.
Absolut, ja. Ja, absolut. Ja.
Hast du jetzt, wenn jemand überlegt, okay, das die ganze, also Managerrolle gefällt mir gut, ich will vielleicht auch in eine Führungsrolle reinwachsen, bin aber jetzt vielleicht eher noch auf Arbeitsebene unterwegs, hast du da so Tipps für Nachwuchsführungskräfte? Vielleicht aus deiner Geschichte oder sonstige Empfehlungen, was du jemand an die Hand legen würdest, der jetzt sich halt überlegt, jetzt im Managementbereich zu gehen. Sei es als Researcher oder UX-Designer, egal. Aber halt ja, so eine Teamlead-Rolle vielleicht aus der Arbeitsebene heraus.
Ja, also ich glaube, ich habe schon einiges gesagt. Also zum einen, es fällt keine gute Führungskraft vom Himmel. Also auch so ein bisschen so dieses, und das hat auch ganz viel wieder mit diesem Fixed Mindset beziehungsweise dem Growth Mindset zu tun. Also sagst du, oh, ich kann nicht führen. So, ne? So dieses, das kann ich nicht, das liegt mir nicht. Das ist Quatsch. Also probier es aus, ne? Irgendwie, mach es, geh den Weg, probier es aus. Und wenn man nach irgendwie ein, zwei Jahren sagt, ich habe es ausprobiert und es liegt mir nicht. Ich habe vieles probiert, das ist auch fein, aber startet nicht damit, dass ihr sagt, so irgendwie, boah, Führungskraft liegt mir nicht. Oder auch genauso fatal, wenn man so sagt, boah, ich bin eine Spitzenführungskraft. So, ne? So dieses, das ist dieses Fixed Mindset, dass man sagt, so es gibt meinen Bereich, der ist klar definiert und in dem bewege ich mich. Ne? Also geht in dieses Growth Mindset rein, probiert das aus. Das zweite, guckt in euer Unternehmen rein, guckt rein, ich habe das große Glück, dass eine ganz, ganz liebe Kollegin, mit der ich auch schon die 9 Jahre auch schon dabei bin, die ist zum ehligen Zeitpunkt auch in die Führungsposition gestartet wie ich. Wir tauschen uns ganz viel aus. Wir haben teilweise die gleichen Probleme, können da sehr auf Augenhöhe miteinander sprechen. Also guckt bei euch im Unternehmen, gibt es vielleicht andere Personen, die auch in der ähnlichen Rolle sind, und dabei ist jetzt auch so die, ich sag mal, die Fachkompetenz, also ob das jetzt aus dem Marketingteam, aus dem Produktteam, ist völlig egal. Wenn es um Führung geht, ist es ja oftmals sekundär. Guckt bei euch in der Firma, ob es da jemanden gibt oder auch einfach im Netzwerk. Ne? Also gibt es da andere Leute. Sucht euch einen Mentor, sucht euch einen Coach. Also wie gesagt, geht diesen Weg nicht alleine. Es gibt meistens im Unternehmen Leute, die da super sind oder halt auch bei euch im Netzwerk. Ja, und irgendwie auch dieses Austauschen mit anderen. Entweder halt im Unternehmen oder halt auch im Netzwerk. Also das ist, glaube ich, total wichtig. Also wie gesagt, fangt an, probiert es aus, tut es nicht alleine und holt euch einfach alle Hilfe, die ihr habt. So, ne? Ihr müsst nicht beweisen, dass ihr es alleine könnt. Ihr könnt nur voneinander lernen.
Ja, absolut. Du hast auch Mentoring vorhin angesprochen, also und auch jetzt nochmal, sich wirklich mit anderen auszutauschen, halte ich auch für den eigentlichen entscheidenden Punkt, egal in was man macht, aber also in so einer Rolle speziell, weil es ja auch, es gibt ja dann auch immer weniger Leute, wenn man so aufsteigt, die in ähnlichen Positionen sind. Aber wenn man dann die Möglichkeit hat, sich mit jemand auszutauschen, der da vielleicht auch schon ein bisschen mehr Erfahrung hat oder den gleichen Weg parallel mitgeht, wie du gesagt hast, das ist wirklich sehr viel wert, ja. Sehr schön. Hast du jetzt noch Themen, die wir noch nicht angesprochen haben, die du noch unbedingt loswerden möchtest?
Es macht verdammt viel Spaß. Also User Research ist einfach total ein spannendes Feld. Und wie gesagt, auch das ganze Bereich Führung ist total spannend. Es gibt ganz viel. Also ja, ich kann nur jeden motivieren, sowohl in das eine als auch in das andere oder in beides reinzuschnuppern. Das ist einfach ein verdammt cooler Job.
Cool. Michael, ich kann mir eigentlich kein besseres Schlusswort vorstellen. Und ja, scheinbar hast du einen Traumjob erwischt. Und ja, das ist super zu hören, hat mich total gefreut, war ein sehr, sehr spannendes Gespräch, viele wichtige Tipps und auch Erkenntnisse für die Zuhörer dabei gewesen. Ganz herzlichen Dank für deine Zeit, hat mich sehr gefreut, dass du heute mein Gast warst.
Thomas, ich danke dir, war ein total schönes Gespräch, vielen Dank für die Einladung und ja, allen da draußen viel Erfolg und bleibt neugierig, stellt Fragen.
Genau, kann ich nur unterstützen. Danke dir und wir verlinken deine Kontaktdaten in den Shownotes. Also wenn jemand Fragen hat, kann man dann zum Beispiel über LinkedIn, denke ich, direkt auf dich zukommen.
Absolut, sehr gerne.
Dankeschön. Okay, top. Alles klar, danke dir. Tschüss.
Tschüss. I'm gonna go to bed.